so, schönen guten Morgen.
Ah, dankeschön.
Ja, in einer Viertelstunde ist guten Mittag, aber jetzt noch. Genau. Wie ihr seht, ich habe mal probiert, Folien mitzubringen. Dann ist vielleicht meine Struktur etwas offensichtlicher als sonst. Also, nächsten Samstag haben wir einen Bibelworkshop zum Thema Altes Testament, der goldene Faden durch das Alte Testament. Und natürlich, da ich heute dann predigen darf, dank einer göttlichen Fügung, nicht unseres Plans, habe ich die Zeit genutzt, gleich ein alttestamentliches Thema zu nehmen. Warum Altes Testament? Also für viele ist es ja so, dieses Gewirr von komischen Namen, die ich nicht richtig aussprechen kann, die sich auch noch so ähnlich sind, Ahimelech, Abimelech. Dann gibt es noch mehrere Generationen von den Typen jeweils. Was haben die eigentlich mit mir zu tun? Und es gibt dazu eine zentrale Bibelstelle, wo Gott uns erklärt hat, was das eigentlich alles soll. Das müsst ihr euch auswendig wissen, ob ich das hier drauf habe.
Nee, auch
nicht. In 2. Timotheus 3, Vers 16 erklärt Gott, was das alles mit uns zu tun hat. 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze. Zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Das heißt, diese Geschichten haben einen Zweck. Der Zweck ist nicht nur zu sagen, da gab es mal so einen Typ, vor 4000 Jahren rannte der irgendwo im Mittleren Osten rum. Und der hat einen ganz schrägen Namen aus, für unseren Geschmack, er fand ihn cool. Es geht darum, was ist mit uns los? Wie ist Gott? Und wie wirken wir ineinander und miteinander zusammen? Die ganze Bibel dreht sich ja darum zu erzählen, wie ist die Geschichte von diesem Gott und den Menschen hier auf der Erde? Wie wirken sich unsere Taten auf uns selbst aus? Wie reagiert Gott darauf? Man könnte das Ganze natürlich so in schöner Wissenschaftsmanier ganz systematisch als nüchterne Prinzipien aufführen und dann ein, zwei Praxisbeispiele machen. So ein Mathematiker hätte seine reine Freude daran durch schiere Logik, ohne jegliche Praxisbeispiele. So ein bisschen Praxis wäre vielleicht auch schön. Gott hat sich entschieden, das anders zu strukturieren. Gott hat gesagt, ich zeige euch die Geschichte von verschiedenen Männern und Frauen. Männern Gottes und weniger geistlichen Männern, um euch mal ein Beispiel zu geben. Ein Beispiel dafür, wie man es machen soll und wie man es vielleicht auch nicht machen soll. Und daran könnt ihr sehen, wie Gott ist. Jetzt bin ich ja Wissenschaftler und finde das andere ganz toll. Immer wieder stelle ich fest, wenn ich Dokumentation sehe, meistens, also selten gucke ich Fernsehen oder auch lese, meistens fangen Dokumentationen an mit, und hier ist der Herr Müller, und Herr Müller hat ein Haus in Reinickendorf, bla bla bla, und ich denke, das hat doch immer nichts mit dem Inhalt zu tun. Heute, nach 3.500 Jahren, also 3.500 Jahre nachdem der erste Teil der Bibel geschrieben wurde, erzählen wir die Geschichten noch immer so. Das heißt, wenn wir heute was erklären wollen, erklären wir noch genau so, wie damals vor 3.500 Jahren. Ich erkläre nicht das abstrakte Prinzip, ich erkläre mal anhand von einer Geschichte. Im 1. Korinther 10 steht dann auch, dies ist geschrieben euch zum Vorbild. Die Geschichte von, zum Beispiel Abraham jetzt gleich, sollen wir jetzt Vorbild nehmen. Zum einen für das, was wir, wem wir nacheifern können, zum anderen das, wo wir sagen, aha, wenn ich mich so verhalte, passiert womöglich wieder so ähnlich wie das, was Abraham damals dann auch passiert ist. Das könnte ich mir vielleicht ersparen, mir und meinen Mitmenschen. Also das ist das Ziel des Alten Testaments. Deshalb gibt es da all diese Geschichten drin. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Sie stammen aus Kulturen, die der unseren mitunter etwas fremd sind. Aber sie sind wertvoll für uns. Und ich glaube, bei vielen geht es ein bisschen im Gewirr dieser vielen Namen und Orte und Pipapo verloren. Und deshalb machen wir diesen Bibel-Workshop, um aufzuzeigen, der goldene Faden durch das Alte Testament. Und natürlich ist einer der großen Helden im Alten Testament Abraham. Abraham kommt in der Bibel ungefähr 270 Mal vor und ist damit, der Mathematiker spricht wieder, gemessen an der Zahl der Kapitel und der Nennungshäufigkeit der drittwichtigste im Alten Testament. Der wichtigste ist natürlich David, gefolgt von Mose, Abraham dann auf dem dritten Platz. Aber dritte Plätze zum Glück gibt es bei Gott nicht, sondern es geht halt darum, Abraham ist unser geistlicher Stammvater und deshalb lohnt es sich sehr, sich ein bisschen mit ihm zu beschäftigen und was bei ihr wir von ihm lernen können. Wir fangen mal an. Die Geschichte von Abraham findet sich im 1. Mose, natürlich ab Kapitel 12. So, 1. Mose 12, ab Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran wegzog. So, wir sehen hier, Gott erscheint einem jungen Mann namens Abraham, 75 Länze jung, also fit, jung und dynamisch, so wie Masud. Nicht wahr? Ich weiß, du bist älter als 75, aber nur ein bisschen. Also, Abraham war 75 Jahre und Gott kommt zu ihm und sagt: Abraham, du bist ein wohlhabender Mann, wie wir später sehen werden. Dein Besitz besteht zu großen Teilen aus Viehherden. Die sind etwas transportabler als Immobilien, aber auch nicht so komplett. Zieh doch mal in ein anderes Land. Ich sag dir dann, wohin. Du weißt es aber noch nicht. Du hättest aber viel zu verlieren, weil vielleicht können deine Viehherden das nicht so gut ab. Ach ja, und was du zurücklässt, dein Vater, deine Sicherheit, deine Familie, so dass die Staatsangehörigkeiten gab es damals noch nicht, aber alles das, worin du dich und deine Sicherheit sonst so verankert hast, Familie, Netzwerk, soziale Sicherheit, das lässt du dann alles schön hier. Und Abraham sagt: Bin dabei. Heute nennt man das etwas anders, heute redet man von Komfortzone, Lernzone und Panikzone. Abraham war davor in seiner Komfortzone. Die Familie kam ursprünglich mal aus Ur, also in Mesopotamien, im heutigen Iran, zog dann halt hoch nach Haran, was so ein Stückchen nordöstlich liegt, im heutigen Syrien, würde ich sagen, wo auch immer genau die Grenzen gerade laufen. Und dann zogen sie runter nach Kanaan, aber Abraham wusste noch nicht, wohin es geht, sondern nur: Abraham, verlass mal deine Sicherheit und zieh mal los. Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Menschen. Raus aus der Komfortzone, für mich jetzt kein besonders komfortabler Gedanke. Ich bin dann eher der furchtsame Typ. Abraham hat das Ganze mitgemacht. Und ich dachte mir: Mensch, der Abraham, so Draufgänger-Typ, ne? Hey, mit 75, gute Sache, ich zieh los. Also als mein Vater 75 war, dachte ich so, ob der das jetzt noch machen würde? Ich mit 75 bin ganz froh, dass ich jetzt seit 30 Jahren gut in Berlin wohne. Abraham hat das gemacht, weil er Gott vertraut hat und weil er gehört hat: In dir sollen alle Menschen gesegnet sein. Was für ein Versprechen. Gott hat den Plan, dass durch uns alle Menschen gesegnet sein können, weil dieses Versprechen von Abraham an uns übergegangen ist. Aber Abraham war der Erste, der das bekommen hatte. Und er hat gesagt: Okay, ich mache das. Und in Vers 7 steht jetzt hier: Gott kommt nochmal und sagt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Das heißt, Abraham zieht los, er kommt nach Kanaan. Und Gott sagt ihm: Abraham, dieses Land will ich deinem Volk geben. Der Mann war losgezogen, wusste nicht, wohin es geht. Ist es zu niedrig? So ist besser. Super, danke. Jetzt nicht so hoch. Also, kein Bauchredner. Manchmal redet mein Bauch. Das war das. Abraham ist also losgezogen, geht in dieses Land, kommt da irgendwo an und Gott sagt: Abraham, dieses Land will ich dir geben. Bisher bist du als Nomade durch die Gegend gezogen, jetzt wirst du sesshaft. Dies wird dein Land sein. Wer schon mal probiert hat, eine Immobilie zu kaufen, kann vielleicht verstehen, was das für den bedeutet. Dies soll dein Land sein, das will ich dir geben, ein großes Versprechen an Abraham. Ich könnte mir vorstellen, Abraham war wahrscheinlich voll im Glücksgefühl, geflasht würde man heute wohl sagen. Und weil er ist ja super, Gott segne mich hier, ich ziehe in ein fremdes Land, Gott macht mich zum großen Volk, ich werde ein Segen sein für alle Völker, ein Wahnsinn. Und jetzt kriege ich noch dieses ganze Land geschenkt. Stark. So war das Ganze, aber dann kam, obwohl er der Gesegnete des Herrn war, das Leben ein bisschen härter. In 1. Mose 12, Vers 10. Es kam aber eine Hungersnot in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als Fremdling aufhielte, denn der Hunger war groß im Lande. Jetzt kommt er ins gelobte Land. Gott sagt ihm, Abraham, du bist mein Gesegneter. Abraham hat diesen Glauben, ich ziehe dahin, super Sache. Und dann kommt eine Hungersnot. Na bravo, toll, dieses Land schenkst du also mir und es gibt eine Hungersnot. Und Abraham zieht runter nach Ägypten und er zieht, und hier steht, dass er als Fremdling wohnen würde, sprich auf Neudeutsch temporär. Er sagt, okay, wenn hier Hungersnot ist, ziehe ich halt darunter. Er hat also den Glauben, Gott segnet mich und dann, wenn ich darunter ziehe, werde ich auch irgendwann wieder zurückkommen. So war noch ganz toll, Abraham, der Vater des Glaubens, wie wir ihn kennen. Doch dann kommen die nächsten Schwierigkeiten und die sehen wir dann hier. Es reicht noch für ihn, diese Zuversicht zu haben, ich ziehe in dieses unbekannte Land. Er ist in diesem Land, es kommt eine Hungersnot und er sagt so, Gott hat versprochen, mich zu segnen. Ich weiß ja nicht, was das jetzt zu bedeuten hat, jetzt gibt es hier eine Hungersnot. Mein Bedenke, der Typ war Viehzüchter von Beruf. Also wenn wir ein Hungersnotsproblem haben, ist schlecht, weil wir ja uns davon erleben müssen. Der muss doch noch seine ganzen Tiere ernähren. Denn sonst wären wir alle verstorben. Das heißt, für so einen Viehhirten ist es doppelt schlimm mit der Hungersnot. Und er zieht also nach Ägypten. Und offensichtlich macht er das ganz pragmatisch mit. Und man denkt, was für ein Glauben, was für ein Typ. Aber auch Abraham hatte da so seine Grenzen. Abraham war tatsächlich ein relativ ängstlicher Typ. Ab Vers 11, also Kapitel 12, Vers 11. Und als er nahe in Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau, schau, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist eine Frau. Und werden mich umbringen um deinetwegen und dich leben lassen. So sag doch, du sollst meine Schwester, auf dass mir wohls ergehe um deinetwillen und ich am Leben bleibe um deinetwillen. So, Abraham hatte so toll losgelegt, es gab eine Hungersnot, Abraham hat gesagt, ich lasse mich nicht beirren, dann ziehe ich so lange halt nach Ägypten, Ägypten ist fruchtbar, da gibt es immer genug Nahrungsmittel. Und dann kommt das hier. Wow, wenn ich dahin ziehe und die sehen, meine Frau ist schön, das war damals dann halt so üblich, wenn man die haben wollte, aber sie war schon verheiratet, ja, beseitigt man den Ehemann schon mal das Problem gelöst, das war damals in der Gegend durchaus nicht unüblich. Das wusste Abraham, also kriegt Abraham Angst. Trotz des großen Glaubens, den er hatte, da ging es ihm doch zu weit. Dann sagte er, was mache ich denn jetzt? Also ich erfinde da mal eine Story. Sie ist nicht gelogen, sie war tatsächlich seine Halbschwester. War sie jetzt auch nicht. Also Abraham kriegt Angst und Abraham windet sich drumherum. Ich kann das gut nachvollziehen, ich bin eher selbst der Konfliktscheuer, eher Feige-Typ. Also ich habe in dem Unternehmen, wo ich arbeite, wir sind Dreiervorstand, kleines Unternehmen, aber der eine Kollege, frisch dazukommt, ist mir der Konfrontative und ich halt nicht. Und hat ganz klare Vorstellungen, wie das so mit unserer Strategie sein sollte und ich denke mal so, ich fürchte, das wird so nichts. Dann zu sagen, hör mal, also so wird das hier nichts. Das müssen wir mal anders handhaben. Das kostet mich wahnsinnig Überwindung. Und dann hatten wir diese eine Sitzungsrunde, wo ich wusste, da muss das jetzt raus. Mann, war ich angespannt. Eine Menge Geschwister haben zum Glück dann für mich gebetet. Das war auch ein tatsächlich ganz vernünftiges Meeting dann. Zwei Tage später hatten wir einen Workshop, wo tatsächlich durch Zufall ganz viele von den Dingen hochkamen, wo bei ihm auf seiner Seite Missverständnisse oder Informationsdefizite geherrscht hatten. Ich dachte so, Wahnsinn. Aber was ist mich an Emotionen gekostet hat oder an Nerven gekostet hat, in dieses Gespräch reinzugehen, zu sagen, jetzt werde ich ihm das sagen, obwohl er dieses robuste Auftreten hat und ich dann immer so, ich bin ja schon viele Jahre länger da, aber trotzdem. Und natürlich, die nächsten Sitzungen kommen dann auch wieder, wo ich weiß, ich muss das wieder machen und ich quäle mich damit rum und ich schlage mich damit rum und ich habe Angst davor. Zum Glück gibt es Geschwister, zum Glück gibt es Gott, an den ich halten kann. Aber Abraham war auch so. Abraham kommt nach Ägypten und sagt so, Gott hat mich so gesegnet, aber das wird jetzt eine heiße Nummer. Und tatsächlich, Abrahams Einschätzung ist durchaus gut gewesen, lesen wir nämlich weiter. Lesen wir weiter, was passiert ab Vers 14. Als nun Abraham nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass seine Frau sehr schön war, wie er gesagt hatte. Und die Großen des Pharao sahen sie und priesen sie vor ihm, da wurden sie in das Haus des Pharao gebracht. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder, Esel, Knechte und Mägde, Esel und Kamele. Und der Herr plagte den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarahs Willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach, warum hast du mir das angetan? Warum sagst du mir nicht, dass das deine Frau ist? Warum sprichst du denn, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau genommen habe? Und nur sieh, hier ist deine Frau, zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiteten und seine Frau und alles, was er hatte. So zog Abraham heraus aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte und mit Lot ins Südland. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Also genau das, was Abraham befürchtet hatte. Die Ägypter stellen fest, wow, die Frau ist super schön. Zum Glück ist sie ja nicht verheiratet, dann kann sie einfach der Nächste, der möchte, zur Frau nehmen. Das wollte ja auch gleich der Pharao. Höher ging es ja auch nicht. Und Gott sagt, wow, so geht das nicht, die ist verheiratet. Immerhin, Gott hat nicht beim Pharao einfach draufgehauen, sondern der Pharao hat rechtzeitig mitbekommen, hier ist was faul. Und da ist dieser Typ, kommt aus dem Ausland während einer Hungersnot, kommt nach Ägypten, verbraucht deren Nahrungsmittel und leistet sich so eine Nummer. Pharao war not amused, auf gut Neudeutsch. Und das Faszinierende daran ist dann, während er das noch nicht ganz durchschaut hat, beschenkt er Abraham reichhaltig. Boah, der ist der Bruder von der schönen Frau, toll, den muss ich gute Sachen tun. Und dann fliegt die Nummer auf. Da ist die Frage, was passiert? Also, nachdem ja Abraham schon vorher Befürchtung hatte, was da kommen würde, was passiert, wenn der rausfindet? Also erstens mal, der ist tatsächlich der Ehemann, ich sollte ihn umbringen, und zweitens, jetzt hat er mir noch betrogen und ich habe deswegen schon eine Menge Stress gehabt. Dreifacher Grund im damaligen Kulturkreis, den Abraham dann umzubringen. Passiert aber nicht. Das Gegenteil passiert, der Pharao beschenkt ihn weiter und sagt sogar noch, und er schickt dann eine Eskorte mit Abraham und sagt, hier, bitteschön, zieh mal zurück dahin, wo du hergekommen bist. Abraham kehrt zurück, reichlich gesegnet, so wie Gott ihm das versprochen hatte. Und sogar noch viel weiter drüber hinaus. Abraham hatte diese Wahnsinnsängste und Gott hat ihm gesagt, Abraham, vertrau mir. Und er hat sich bemüht, ganz offensichtlich, so gemischter Erfolg, würde ich mal sagen. Und Gott hat ihn sowas von gesegnet. Er kommt nachher an, zurück in Israel nach dieser Hungersnot und seine Herden sind größer geworden und er hat überlebt. Und er ist eine ganze Erfahrung reicher und ich glaube auch ein Stück glaubenreicher. Wenn man sich diese Geschichte anschaut, Abraham zieht aus Ägypten raus, zurück nach Israel mit riesigen Viehherden. Dann stellt man fest, oh, ein Auszug aus Ägypten mit großen Viehherden, da gab es doch mal was. Da war mal was. Viele Viehherden. Oh, dann kommt jetzt das hier. Gott segne doch uns, ich zum Beispiel. Dies ist meine Wärmepumpe, also das. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, vor ein paar Wochen hier, meine Wärmepumpe, alles ganz grausig, 19 Monate, nervenaufreibendes Hinterherlaufen hinter Technikern, Handwerkern, Förderungsinstitutionen und pipapo. Ich erzählte davon, Steffen Beter netterweise direkt nach der Predigt, das war Sonntag, Montagnachmittag, ruft mich der Handwerksmeister an, der dann doch recht genervt war von meinem Projekt, meinte, Ratchen, ist jemand da, einer meiner Männer wird mal schnell vorbeikommen, wir gucken uns das mal an. Ja, und ich bräuchte noch so ein Papier von Ihnen. Und übrigens, meine Förderung ist nach Gesetz von 2021. Ich dachte, wenn das so ist, dann kann ich es Ihnen ausstellen. Ja, nicht? Also, ich dachte, das sei kompliziert, aber ich bin hier nicht der Experte. Zack, am nächsten Tag hatte ich das Papier und am Montag noch war der Experte da. Und ich so, ich weiß es nicht. Das, was mir so wahnsinnig viel Stress gemacht hatte, wo dann mein Glauben doch immer an die Grenze kam, dank für eure Gebete, Gott hat uns gesegnet mit den banalen Dingen des Lebens. Hier meine Wärmepumpe. Abraham brauchte keine Wärmepumpe, aber ich fand das sehr ermutigend, diesen Gedanken nach den Gebeten hier.
Abraham hatte Probleme mit seinem Glauben. Ich hatte hier meine, nach 18 Monaten war dann meine Obergrenze erreicht. Und Gott segnet uns. So, aber dieser Auszug aus Ägypten. Abraham kommt raus aus Ägypten mit riesigen Herden. Und man denkt so, wow, okay. Also klar, Ägypten gut versorgt mit Nahrungsmitteln. Israel nicht ganz so fruchtbar. Abraham kommt da raus, ein großer Auszug aus Ägypten. Nun sehen wir, hier gibt es also offensichtlich einen von Abraham. Wir kennen weiteren, das ganze Buch Exodus ist voll davon, also 2. Mose 12 bis 15. Es gab einen dritten glorreichen Auszug von Israeliten aus Ägypten, finanziell schön gesegnet. Ich kam auch nicht drauf, Rabbi David Foreman hat ein tolles Buch drüber geschrieben. Es war Josefs Beerdigung. Nachdem Josef gestorben war, wurde er mit allen Ehren als großer Staatsmann Ägyptens irgendwie einbalsamiert und so weiter. Und dann sagt Josef zum Pharao, oh, übrigens, ich wollte gerade das Staatsbegräbnis organisieren, mein Vater wollte in Kanaan beerdigt werden. Und es zieht eine riesen Entourage ägyptischer Würdenträger raus aus Ägypten ins gelobte Land, um da diesen Nicht-Ägypter zu beerdigen. Der zweite große Auszug aus Ägypten, kaum bekannt, darum nannte David Foreman sein Buch dann auch The Exodus You Almost Passed Over. Der Auszug, an dem du fast vorbeigelaufen wärst. Kleiner Exkurs, ich fand die Story toll. Also falls ihr euch jemals gefragt habt, wie man es schaffen kann, über so eine kleine Stelle hier, Abrahams Auszug aus Ägypten und dann halt diese 5, 6 Verse, wie nach Jakobs Tod die Israeliten beziehungsweise mit den Ägyptern rausziehen, nur um Jakob zu beerdigen und dann zurückkommen. Falls euch interessiert, wie man darüber ein ganzes Buch schreiben kann, David Foreman hat da was Tolles zu geschrieben, worauf es nie gekommen wäre. So, Abraham war ein furchtsamer Mann, der Exkurs ist zu Ende, wir kommen wieder zurück. Der erste Punkt, Abraham war ein furchtsamer Mann, aber Gott hat ihn trotzdem gesegnet. Und wir sehen, wie die Geschichte weitergeht und wir sehen Sünden, von Sünden kann man ungern, Charakterschwächen, Umkehr ist zwar nötig, man ist da nicht immer so wahnsinnig erfolgreich mit. Man kehrt immer wieder um, aber die Sünde kehrt immer zurück. Und auch Abraham war da nicht anders. Schauen wir uns Kapitel 14 an, sehen wir eine interessante Geschichte. Sein Neffe Lot war ja mit Abraham hochgezogen. Und Lot und Abraham haben halt festgestellt, wir haben beide so viel Viehherden. Vieh weit du mal halt irgendwo und wenn das Gras abgefressen ist, ja, ist halt schlecht. Also haben die beiden gesagt, wir trennen uns. Und Abraham ist großzügig und sagt, ich bin zwar hier der Ältere, aber Lot, du darfst dir aussuchen, wo du hin willst. Lot nimmt natürlich die fruchtbare Gegend, auch wenn da Sodom liegt mit vielen sündigen Einflüssen. Abraham wählt dann das Verbleibende. Es kommt halt ein Krieg auf, Lot mit seiner ganzen Familie wird gefangen genommen. Abraham rüstet seine Angestellten aus, 318 Leute, die in seinem Haus geboren waren, also das war ein ziemlich großer Laden geworden, sein Haus. Abraham rüstet seine Leute aus, überfällt diese Könige und befreit seinen Neffen. Also man sieht, der Typ hatte doch irgendwie ziemlich Mut, sowas zu machen, ist schon erstaunlich. Und dann lesen wir, zu meinem Erstaunen zumindest in 15, Vers 1 dann aber, Genesis 15, 1, nach diesen Geschichten begab sich, dass Abraham das Wort des Herrn hörte in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Ich dachte mir, erstaunlich. Der Typ hat gerade mal eben mit seiner Privatarmee ein siegreiches Heer überfallen und seinen Neffen befreit. Und die nächste Reaktion, die wir sehen von Gott darauf, ist Abraham, keine Angst, ich passe auf dich auf. Und dann dachte ich, erstaunlich, Abraham hatte, obwohl wir von ihm kennen, der war auch der Vater des Glaubens, Abraham steckte voll von Ängsten. Und dann dachte ich mir, damit kann ich mich dann gut identifizieren. Und eine von Abrahams ganz großen Ängsten, hier ist es eher diffus, wir wissen nicht, wovor er Angst hatte, vielleicht vor der Rache der Könige. Eine von Abrahams weniger diffusen Ängsten war halt hier ab Vers 2. Abraham aber sprach, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer von meiner Knechten wird mein Erbe sein. Und der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach: Sieh gen Himmel, zähl die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das zählte ihm zur Gerechtigkeit. Gott kam zu Abraham. Gott sagt: Abraham, ich mache dich zu einem großen Volk. Durch dich werden alle Menschen gesegnet sein. Das ist jetzt viele Jahre her. Abraham hat immer noch keine Kinder. Abraham war 75, als die Erzählung beginnt. Sarah war jünger, 65, damals. Das ist jetzt knapp 10 Jahre her. Das nagt dann doch irgendwann am Glauben. Ich weiß, wie dir es geht, wenn du merkst, da gibt es Schwächen von mir, da gibt es Sünden, da gibt es Furcht. Die kriege ich nicht überwunden. Ich weiß nicht, was Abrahams andere Ängste so alle waren, aber das war definitiv sein großes Thema. Das eine Ding, ich hätte gern Nachfahren. In unserer Kultur nicht so wichtig, aber damals war für die Leute sehr wichtig, mein Name soll weiterleben. Ich hätte gern einen Nachfahren. Was nützt es mir, dass ich so wohlarm bin, wenn, sobald ich sterbe, das alles an meinen Knecht geht? Das war Abrahams große Angst. Gott hat ihn zwar versprochen, aber nach 10 Jahren fiel es ihm langsam schwer. Und Gott sagt: Mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Und auch das, ich finde das total ermutigend, weil auch ich bin dann so jemand, der sich dann ständig Gedanken macht und der Zeitdruck und ich muss Projekt hier fertig kriegen und da fertig kriegen und wie wird das mal. Abraham hat das auch, aber Abraham hat sich dann durchgebissen. Offensichtlich hat er sich an seiner Beziehung zu Gott festgehalten, aber die Bibel sagt uns hier sehr klar, trotz all der guten Dinge, die sie uns über Abraham sagt, wie viel Angst offensichtlich in Abraham drinsteckte. Dieses: Abraham, keine Sorge, ich bin dein großer Schild, mach dir keine Sorgen. Und Abraham fühlte sich total frei, Gott zu sagen, was ihn denn eigentlich so umtrieb. Nämlich hier: Ja Gott, ich weiß, du hast was aus Ägypten rausgeholt und den Tod habe ich auch befreit gekriegt, aber jetzt ist schon das nächste. Ich habe keinen Erben. Wie soll das gehen? Gott, du sagst mir, du willst mich zum großen Volk machen, das ist super, aber ich habe noch nicht mal einen Erben. Kleine Erinnerung, ich bin jetzt 85. Und also bei Frauen tickt ja die biologische Uhr anders und Sarah ist 75. Und Gott wiederholt nur sein Versprechen und Abraham glaubt ihm. Und das finde ich toll. Dieses so: Ich kann zwar noch nicht sehen, aber wenn Gott es verspricht, dann wird er das auch möglich machen. Keine Ahnung, wie er das macht, Gott wird es möglich machen. Das war Abrahams Herz und deswegen wurde er der Vater des Glaubens. Aber die Angst blieb da. Und wenn wir weiterblättern, stellen wir fest, Kapitel 16, Sarah kommt zu ihm und sagt: Abraham, pass mal auf, er hat mal überlegt. Leihmütter gibt es noch nicht, also gab es damals nicht, den Satz hat sie wohl nicht gesagt, aber man hatte da was anderes gefunden. Es war halt üblich, dass wenn eine Frau keine Kinder kriegen konnte, sie halt ihre Sklavin, wenn sie sowas hatte, genommen hat und sagt: Ehemann, mach mal mit der das Kind, dann ist das meins. Und dann war das damals so im Rahmen des Akzeptierten oder so ähnlich. Und da Abraham: Naja gut, wenn Sarah das unbedingt will, vielleicht ist das ja Gottes Plan, wer weiß. Also er schläft mit dieser Sklavin Hagar, die Geschichte kennt ihr vom Frauentag spätestens. Und man sieht so, nicht Gottes Plan. Gott hat auch den Sohn aus dieser Beziehung gesegnet, Ismael, aber eigentlich war das gar nicht Gottes Plan. Und man sieht auch hier war wieder so ein bisschen die Furcht, ich weiß ja nicht. Und wir sehen uns auch weiter. Gucken hier. Wie soll das gehen? Genau, wir sehen hier auch weiter. Abraham hat sich noch so ein Ding geleistet, so die größte Nummer wahrscheinlich, was seine Furchtsamkeit anging, in Kapitel 20. In Kapitel 20 zieht Abraham ins Land der Philister, also nach Südwesten. Wohl wieder Hungersnot ins Land der Philister und er hat eine ganz tolle Idee. Er kommt auf den Gedanken: Meine Frau ist ziemlich schön. Wenn ich jetzt dahin ziehe, könnte ja jemand auf einen blöden Gedanken kommen. Also erzählt er den Philistern: Das ist übrigens meine Halbschwester. Und man denkt so: Oh Mann, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Dieselben Sünden wie vorher auch, und auch das kenne ich von mir, dieselbe Feigheit, Themen wie über Gott zu reden, auf der Arbeit, schwer für mich. Aber diese Einstellung mit diesem: Ich weiß ja nicht so genau. Er macht denselben Fehler wieder. Und die Bibel berichtet diesen Fehler nochmal und sogar in ziemlich großem Detail. Und Gott sagt: Abraham, trotz all deiner Schwächen, du hast Glauben, du bist ein Vorbild an Glauben und Gott vergibt. Und das ist das Tolle an Gott. All die Schwächen, die wir haben, Gott vergibt, solange er sieht, es geht uns ums Herz. Bei Gott, Gott hat bei Abraham gesehen, Abraham wollte eine Beziehung zu Gott. Ihm ging es um Beziehung und Gott hat ihm gesagt, Abraham, auch trotz deiner Furchtsamkeit, du bist mein großer Glaubensheld. Und so ging auch das gut mit den Philistern und diesmal haben es die Philister etwas früher gemerkt als der Pharao. Und der dritte Punkt, Abraham wuchs im Glauben. So wie auch wir im Glauben wachsen können. Also in Kapitel 17, Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. So, jetzt ist er 99 Jahre alt, 24 Jahre ist es her, dass Gott ihm da das erste Mal erschienen ist. Okay, 24 Jahre, das wäre 1999. Da war ich frisch verheiratet, arbeite noch in der Uni. Also das ist schon ziemlich lange her. Wenn mir Gott 1999 gesagt hätte, Dirk, pass mal auf, also eigentlich bist du jetzt schon so ein bisschen über dem Alter, aber ich werde dich segnen. Denke ich so, super. 24 Jahre lang hat Abraham gewartet und trotzdem hatte er noch diesen Glauben. Und das hat ihm Gott hoch angerechnet. Auch Sarah war 24 Jahre älter geworden und war 89. Und Gott wiederholt das Versprechen und Abraham hat Vertrauen und glaubt ihm. Holla. Der Sohn ist immer noch nicht da. Und es dauert tatsächlich bis Kapitel 21, bis Baby da ist. Aber dann ist Baby auch da. Gott hat es versprochen, aber Abraham und Sarah brauchen 24 Jahre Geduld. Und sie haben gekämpft um ihren Glauben. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du dich fragst, boah, wie soll das mal werden? Und ich weiß nicht, was deine Ängste da sind. Vielleicht fragst du dich, werde ich jemals einen Ehepartner kriegen? Werde ich jemals diese Schwäche überwinden? Oder viel schlimmer, mein Ehepartner seine? Die Probleme in der Ehe sind natürlich immer die des anderen, ist ja klar. Werden meine Kinder Christen werden? Für jeden von uns sind es andere Sachen, wo wir uns Gedanken machen, die uns immer wieder plagen, wo wir es kaum schaffen, loszulassen und frei von zu werden. Für Abraham war es diese Geschichte, ich brauche doch einen Nachfahren. Ich will einen Nachfahren haben. Überhaupt, Gott, genau das hast du mir versprochen. Und bis Baby kam, hat einfach sehr, sehr lange gedauert. Aber Abraham ist dadurch nicht bitter geworden, sondern besser. Abrahams Glauben ist dadurch gewachsen. Das ist unser dritter Punkt. Abraham wuchs im Glauben durch genau diese Sache. Und als er dann 100 wurde, war auch sein Baby da. Abraham lebte noch länger, nachdem Sarah verstorben war, heiratete er nochmal. Mit der hat er dann 6 Söhne, Ketura hieß seine zweite Frau. Aber diese Phase, 25 Jahre Trockenheit, bis er dann diesen Sohn hatte, trotz der immer wieder hochkommenden Ängste und immer wieder hatte Abraham Glauben. Und das finde ich das Inspirierende dran, weil mir fällt es auch nicht immer leicht, Glauben zu haben, aber wir sehen, wie Gott hier Glauben segnet und wie er sagt, das ist alles, was ich von euch will. Ich will Beziehung zu euch und Abraham hat die Beziehung gesucht. Und wir können die Beziehung zu Gott haben. Aber ja, einer der Faktoren dazu ist Geduld. Und wenn du dich fragst, hier gibt es so viele Sachen, die haben sich in mir nicht verändert. Wie soll das jemals gehen? Gott wird uns da segnen. Und so ist Gott. Und das ist die Message von Abrahams Geschichte für uns. Es geht hier nicht nur um einen sehr beeindruckenden Mann und seine Familiengeschichte. Es geht ja um uns hier. Es geht darum, was kann ich daraus lernen? Wer ist dieser Gott? Und was ich daraus lernen kann, wow. Ich werde Geduld brauchen, Gott segne mich. Gott erwartet keinerlei Perfektion, Gott möchte bloß Beziehung haben, so wie Abraham das mit ihm praktiziert hat. Und als letztes, wenn man weiterliest, wir sehen noch Kapitel 22, irgendwann kommt Gott zu Abraham und sagt, Abraham, da gibt es eine Sache, die ist dir so wichtig, das ist wie so ein Götze. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist dein Sohn. Ich möchte, dass du mir deinen Sohn opferst. Das war üblich damals in der Gegend. Das ist heute für uns ziemlich absurd, aber damals war das total normal. Und Abraham sagt so, 25 Jahre habe ich auf den gewartet. Jetzt ist er zumindest so weit, dass er laufen und Holz tragen kann aber und sprechen. Aber Abraham mit 100 oder irgendwas hat er diesen Glauben. Und Gott sagt, nein, du musst ihn nicht opfern, keine Sorge. Aber Gott wollte dieses Herz sehen, Gott hat das Herz bei Abraham gesehen. Man sieht, Abraham ist gewachsen. Abraham war an sich furchtsamer, als es an das kam, was ihm das Wichtigste war, nämlich sein Sohn. Mit etwas über 100 war er so weit, dass er gesagt hat, okay Gott, wenn du sagst, ich soll den opfern, ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber dann mache ich das. Und Gott ging es nie um Opfer, aber für Abraham war es der ultimative Test. Das, wo du dich am meisten dran festklammerst. Bist du bereit, es loszulassen? Abraham war bereit und Gott hat es total gesegnet. Und ich glaube, das ist für uns eine gute Info, ein guter Punkt zu wissen, egal was ich gerade habe, woran ich mich so festklammere, vielleicht deine Sicherheit. Für mich ist gerne häufig Sicherheit, wie sicher ist mein Job, wie sicher ist mein, was auch immer, Haus, meine Rente, Inflation, pipapo. Egal was es ist, das, was auch immer ich am meisten als Sicherheit haben möchte, Gott sagt so, zeig mal, ob du bereit bist, das herzugeben, dann siehst du, dass ich dich segnen werde. Das ist das Tolle an Abraham, eine der ganz, ganz erbaulichen Geschichten für meinen Geschmack aus dem Alten Testament, die uns zeigt, wie Gott ist, die uns zeigt, wie wir sein können, die uns inspirieren kann. Und Gott sei die Ehre.